Also heute Abend soll es um das bedingte Entstehen gehen. Ihr habt das auf diesem Bild hier, oder in diesem Handout vor euch. Oben das größere farbige, habe ich so zwei Sachen übereinander kopiert. Einerseits dieser innere Kreis und dann den äußeren habe ich etwas nach außen verschoben, das bedingte Entstehen. Und da praktisch nochmal ein Abbild des bedingten Entstehens eingefügt, was aus diesem Buch hier stammt, von Fred von Almen, der das auch sehr pragmatisch erläutert, dieses bedingte Entstehen auf einigen Seiten. Und ich habe das deshalb gemacht, weil diese bildlichen Darstellungen hier auf diesem Originalbild sind zum Teil schwer zu erkennen, was das wirklich ist. Und auf diesem so vereinfacht gemalten Bild aus dem Buch von Fred von Almen sieht man das einfach besser und hat ja auch gerade eine kleine Beschreibung, was das so ist als Gedankenstütze. Also habe ich das so zusammengefügt. Es soll also heute Abend um diese 12 Lieder des bedingten Entstehens gehen. Ihr seht ja auch hier durchnummeriert auf dieser obigen Darstellung. Und vielleicht ganz im Bingo, und ich komme dann, nachdem wir das uns einmal diese 12 Elemente oder Lieder angeschaut haben, komme ich dann nochmal auf, was die Bedeutung so wirklich für mich ist und warum ich das auch so wirklich praxisrelevant finde. Schon vorweg, es ist deshalb wirklich relevant, weil der Buddha hat er eigentlich als einzige Ambition oder also sein Ziel von seiner ganzen Belehrungen war ja eigentlich die Beendigung von Leiden zu lehren. Und schon in seiner ersten Lehrrede, die er gehalten hat, gerade nach seinem Erwachen, ein paar Tage später, hat er von den vier edlen Wahrheiten gesprochen und hat eigentlich dann in seinen Jahren, bis er dann starb, also rund 50 Jahre Belehrungen, hat er eigentlich immer wieder diese vier edlen Wahrheiten in X-Varianten ausformuliert und erläutert. Und diese vier edlen Wahrheiten, da ist eben dieses bedingte Entstehen auch schon darin enthalten. Die erste edle Wahrheit ist, es gibt einfach leidhaftes Erleben. Das können wir wahrscheinlich alle bestätigen, dass das gibt. Und dieses leidhafte Erleben, das ist die zweite edle Wahrheit, das hat Ursachen. Es ist nicht einfach, fällt vom Himmel einfach so, sondern es hat eben Ursachen. Und die Ursachen dafür, die sind unter anderem in diesem bedingten Entstehen eben aufgeführt. Wie entsteht eigentlich Leiden? Das ist um das, was es hier geht. Die dritte edle Wahrheit ist, es gibt ein Ende aber dieses Leidens, kann beendet werden, kann aufgelöst werden. Das hat auch eigentlich mit diesem bedingten Entstehen zu tun. Wenn man das versteht und sich tiefer damit befasst, zeigt das eben eigentlich auch auf, wie das Leiden beendet werden könnte oder was dazu beitragen könnte. Und die vierte edle Wahrheit, dass dann die, es gibt einen Weg zum Auflösen des Leidens und das wäre dann der achtfache Pfad, der Buddha den sehr ausführlich beschrieben hat. Und ich habe schon auch in früheren Jahren am Achtsamkeitsabend einerseits mal in einem Jahr die vier edlen Wahrheiten erläutert, aber auch den achtfachen Pfad. Und da gibt es nicht auch zu all diesen Elementen uferlose Literatur und Vorträge und auch der achtfache Pfad und die vier edlen Wahrheiten sind in diesem Buch von Fred von Almen sehr gut beschrieben. Das übrige Haupt, wenn ihr euch, so gesagt, einfach nochmal auch mal gesagt, wieder, dass so ein Lehrbuch. Fred von Almen hat versucht, eigentlich einen einwöchigen Kurs, den er viele Male schon gehalten hat, den hält er etwa alle 3-4 Jahre. Ich hatte mal das Glück, an einem solchen Kurs dabei zu sein. Da hat er einfach erläutert, er hat praktisch das, was da drin steht, und hat dann irgendwann das, was er in dem Kurs erläutert hat, in diesem Buch zusammengefasst. Und das ist, ich habe schon diverse so Bücher mir angeschaut, wo einfach beschrieben wird, um was es eigentlich im Buddhismus geht. Und das ist eines der besseren oder das Beste vielleicht, was ich kenne, weil es sehr klar, aber auch mit vielen Links und Beschreibungen das wirklich gut erläutert und einem so einen guten Überblick gibt über Lehrinhalte. Und daraus ist eben diese Grafik. Und das möchte ich einfach nochmal euch auch, ist nicht ganz günstig, ist es aber wert, kostet irgendwie, ich weiß nicht, 60 Franken oder so. Aber das ist wirklich ein sehr gutes Buch. Okay, also wir wollen uns jetzt mit diesem bedingten Entstehen auseinandersetzen, das eben in dieser zweiten, edlen und dritten Ebene Wahrheit wie angelegt ist und ein Teil dieser Wahrheiten sind, ein Teil dieser Facetten, was da gelehrt wird. Und vielleicht als erstes verschaffen wir uns einfach mal einen Überblick über diese 12 Glieder oder diese 12 Elemente. Und ich muss schon ehrlich sagen, vorweg, vielleicht geht es euch dann gleich, oder vielleicht aber auch anders. Also ich habe immer wieder Mühe, mir diese 12 Glieder zu merken. Und auch die Abfolge dieser 12 Elemente ist für mich nicht restlos logisch. Also man könnte, es gibt auch eben Darstellungen, wo die Glieder anders ineinander, aufeinander folgen. Aber das Entscheidende ist eigentlich nicht, komme ich dann am Schluss nochmal darauf zurück, dass wir uns all diese Glieder wirklich merken können, sondern dass es sie überhaupt gibt. Dass es Bedingungen gibt, die einander abfolgen. Das ist das Entscheidende daran. Und das vielleicht auch schwieriger an dieser, oder für uns sagen wir jetzt mal, schwieriger an diesen 12 Gliedern ist, dass ich die nach der klassischen buddhistischen Belehrung, um die es hier geht, zuerst mal, eigentlich nicht nur ein Leben befassen, sondern über drei Leben erstrecken. Also dass diese Darstellung soll auch zeigen, wie sich eben Erleben über mehrere auch Existenzen fortsetzt. Und das kann man glauben oder nicht, aber ich sage einfach, das ist die klassische Bedeutung davon. Aber man kann diese Glieder, und das werden wir sehen, wenn wir die durchgehen, auch im jetzigen Leben sehr gut erkennen. Da muss man nicht über drei Existenzen hinweg das sich denken, aber ich sage einfach, dass diese beiden Bedeutungen hat das, einfach auch der Vollständigkeit halber. Und wenn wir jetzt da mal anfangen und uns schauen, ja, was ist denn da eigentlich drin, also was bestehen die Elemente und wie folgen die aufeinander, dann müssen es vielleicht noch auch ein weiteres Bewusstsein. Ich möchte das auch hier vielleicht auch noch aufmalen. Es ist nicht nur einfach eine simple, stumpfe Kausalität, die hier erläutert wird. Also im Sinne, es gibt eine Ursache, die führt zu einer Wirkung, die führt zur nächsten und dann das und das folgt drauf. Also wir haben hier so, eines führt zum nächsten. Sondern allein schon zu diesem Punkt hier haben diverse eigentlich unzählige Ursachen geführt und zu dem da wieder. Und der da führt zu dem, und aber auch zu dem. Und da wieder zu dem. Und das beeinflusst vielleicht auch wieder das. Also es ist, um was es hier geht, ist ein ganz komplexes Gemisch von Wirkungen aufeinander. Es ist nicht nur eine, es gibt vielleicht eine Hauptursache, die man erkennen kann. Aber letztendlich, wenn wir uns das auch überlegen, dass wir heute Abend hier sind, hat ganz viele Ursachen. Erstens mal muss es uns überhaupt geben, wir müssen den Weg hierher gefunden haben, wir müssen da mal davon gehört haben und. Wir müssen daran Interesse haben, Zeit haben dafür, das hat vielleicht wieder Bedingungen, weil jemand im Haus auf irgendjemanden aufpasst oder weil etwas anders ausgefallen ist oder weil ich jetzt einfach gerade gehört habe und. Also allein schon, dass wir heute überhaupt hier sind, hat ganz, ganz viele Bedingungen. Und dass wir uns überhaupt für das interessieren, hat auch wieder ganz viele Bedingungen. Und jedes Element von dem hat auch wieder ganz viele Bedingungen. Und dass wir uns so gerade fühlen, wie wir jetzt fühlen, hat auch ganz viele Bedingungen. Also es ist ein Riesennetzwerk von Bedingtheiten. Dass wir überhaupt da sind, dass wir so erleben, dass wir uns dafür interessieren und. Ist nicht nur einfach eine ganz simple Kausalität, sondern es geht hier darum, auch wenn wir jetzt so Element für Element durchgehen, muss uns das bewusst sein, es ist eine ganz vereinfachte Darstellung, dass es überhaupt mal einfach aufeinanderfolgende Bedingungen gibt.
Und dann kann man sich nicht immer dann fragen, ja, sind die Bedingungen dann gleichzeitig in einer Abfolge und kann die eine eigentlich ohne die andere sein und so weiter. Und das wird dann in dem eben schon eingangs heute Abend erwähnten philosophischen Werk aus diesen Dhammapada-Belehrungen, gibt es einfach einen riesen dicken Band. Ich habe den noch nie in den Hand gehabt, aber ich habe gehört, dass er dick und groß. Da geht es nur um, wie folgen überhaupt Bedingungen aufeinander. Also man kann das nicht ganz differenziert auseinandernehmen. Das machen wir heute nicht, sondern es geht nur wirklich darum, sich bewusst zu werden, es ist nicht einfach nur eine singuläre Beziehung in eine Richtung, sondern es ist ein Netzwerk von Beziehungen und von Abhängigkeiten, um die es da geht. Und Buddha hat sich mit dem stark auseinandergesetzt und hat versucht, eigentlich an den Anfang der Ursachen zu kommen. Was ist eigentlich am Anfang von allem, diesem Erleben? Und auch ihm ist das nicht geglückt, wirklich zu sagen, was ist wirklich der Anfang. Aber er hat hier einen Anfang gesetzt. Und dieser Anfang ist hier dieses Element. Hier sieht man auch auf dem Bild, gut, es ist ein blinder Mann oder eine blinde Frau. Also ist das Symbol für Unwissen. Das heißt, dieses Unwissen ist im äußersten Kreis hier, ist aber gleichzeitig auch hier in der Mitte. Also es taucht mehrfach auf. Das heißt, dass wir so erleben, wie wir erleben und gefangen sind in unserem Erleben oder auch befreit sind, hat damit zu tun, ist Unwissenheit da oder Wissen, Erleuchtung oder Verblendung. Das ist der Kern, was unser Erleben, wie wir unsere Welt wahrnehmen, was das ausmacht. Hier könnte man auch sagen, in der Mitte, das ist ja wie ein Rad eigentlich, und dieses Rad, eben dieses Lebensrad, dieses Erlebensrad, das wir immer wieder, wie wenn wir durch ein Kaleidoskop schauen und das drehen und das gibt immer wieder neue Muster und so, eigentlich können wir schauen, unser Erleben, die Bühne unseres Lebens, also da der nach einem Akt kommt der nächste, wird ein Bild geschoben, ein Daseinsform, dann die nächste, das ändert permanent, wir sind manchmal fröhlich, dann sind wir traurig, dann sind wir aufgeregt, dann sind wir dumpf und so weiter, das ist ein permanentes Ändern. Wir sind eigentlich eingebunden in ein Rad, das sich immer und immer dreht, des Erlebens, das sich immer wieder verändert und wir sind mehr oder weniger zufrieden und glücklich in dem Rad. Aber das Rad ist geprägt, auch wenn es da glückliche Phasen gibt, dass immer wieder leidhafte Phasen kommen und dass es immer wieder vergeht und wieder auf Neues sich verändert. Und deshalb hält auch dieser Yama oder diese Vergänglichkeit, hält das dieses Rad in Händen. Und das ganze Rad, ein Rad braucht einen Mittelpunkt, um der sich das drehen kann. Und der Mittelpunkt, um den sich das Ganze eben dreht, eigentlich die Ursache, dass sich das überhaupt dreht und dass das überhaupt auch fixiert ist und sich nicht auflöst, ist dieser Mittelpunkt, dieses Unwissen. Und aus diesem Unwissen folgt dann Anhaftung und Verblendung und Ablehnung. Das ist also in der Zentrum dieser Darstellung und gleichzeitig auch hier jetzt der Beginn. Und mit diesem, was heißt jetzt nochmal Unwissen? Unwissen heißt als erstes Mal überhaupt, mir ist gar nicht bewusst, dass es eigentlich Bedingungen gibt. Da fängt es eigentlich schon an. Aber es ist mir auch nicht bewusst, dass das Leiden eben, oder dass es überhaupt Leiden gibt, dass es die vier Reden Wahrheiten gibt. Mir ist auch nicht bewusst, dass es hier so fünf Daseinshaufen gibt. Also dieses Unwissen, das hatten wir, glaube ich, immer am zweiten Abend, Facetten des Unwissens hieß der Abend, da haben wir uns mit verschiedenen Facetten dieses Unwissens befasst. Aber ein Element dieses Unwissens ist eben, dass uns gar nicht bewusst ist, dass überhaupt so Bedingungen sich folgen und dass wir diesen Bedingungen ein Stück weit, dass es eben aufeinander sich folgt und dass wir dem, indem wir es eben auch nicht erkennen, weil wir es nicht erkennen, ein Stück weit ausgeliefert sind. Also das heißt, das fängt hier schon an, überhaupt dieses Unwissen, überhaupt über dieses ganze Bedingte entstehen. Und hier sind wir eigentlich noch in diesen beiden Elementen, hier sind wir eigentlich noch in einer Zeit vor unserer jetzt Existenz, ich bin wieder bei der klassischen buddhistischen Belehrung, damit, weil wir sind deshalb hier, weil wir in einer früheren Existenz als Mensch oder irgendeinem Wesen schon mit Unwissenheit gefangen waren und davor auch wieder. Und dieses Unwissenheit führt eben zu Handeln, das führt, dass wir uns denken und auf eine Art verhandeln und verhalten. Das ist hier dargestellt durch so einen Töpfer oder eine Töpferin. Da gibt es aus diesem Unwissen heraus entsteht Verhalten, Denken, das dazu führt, dass wir auch nach dem Tod, in diesem jetzt Leben zuvor, wieder in eine neue Existenz geraten. Weil wir uns wieder nach irgendeiner Existenz greifen. Wäre das nicht der Fall, würde das aufhören. Das ist die klassische Belehrung. Das heißt, diese, und deshalb ist es ein Töpfer, aus diesem Unwissen heraus formen sich Handlungen. Das ist übrigens auch wieder dieses Verhalten. Wir sind karmisch tätig, heilsam oder unheilsam. Das heißt, wenn wir heilsam karmisch tätig sind, aber zum Beispiel großzügig, freundlich zugewandt, wenn wir uns bemühen, tiefer zu erkennen, um was es überhaupt geht, verstehen, uns versuchen mit Lehrinhalten zu befassen und, dann führt das dazu, dass wir in der Tendenz eher heilsame karmische Samen sehen und auch erleben, und das bedeutet, wir sind in einer größeren Offenheit, erleben wir unser Dasein. Wenn wir auf die andere Seite gehen, schließt das zu, wir sind in Streit, in Wut, in Ärger, in Hass, in Ehrgeiz, in Eifersucht und in solchen Dingen gefangen. Also das heißt, je nachdem, was wir in unserer früheren Existenz, wo wir uns primär drin bewegt haben, führt dazu, dass wir uns wieder in einer jetzigen Existenz im Menschenbereich finden oder in einem anderen Bereich, dieser Daseinsbereich. Das ist so. Aber aus diesem Unwissenheit entsteht etwas, bildet sich etwas. Das ist dieser Töpfer, diese Töpferin, die das darstellt. Dann kommen wir zum dritten Element. Das kann man hier auch auf dem Bild erkennen, vielleicht jetzt nicht auf dem kleinen da. Aber das ist ein Affe, der auf dem Baum sitzt. Und auf dieser Darstellung hier aus dem Buch von Freda von Alm sieht man das vielleicht noch besser. Es ist ein Affe, der von einem Baum links ohne Blätter, das ist ein abgestorbener Baum, sprich die Existenz, die zu Ende ging, springt er auf einen neuen grünen Baum mit Blättern, auf eine neue Existenz. Das heißt eben, aus diesen Bildekräften heraus entsteht, dass wir in eine neue Existenz, in diesem Lebensrad geraten. Dann geht es weiter. Den nächsten Element, auch das sieht man hier auf diesem Darstellung, das ist ein Schiff, ein Boot, in dem mehrere Personen sitzen. Hier auf dem Bild von Fred Vollmann sind es zwei Personen, die in einem Ruderboot sitzen. Und dieses Ruderboot ist Körper und Geist. Ihr könnt sonst, wenn ihr das dort schwer drauf erkennt, gut, könnt ihr auch noch das größere Bild da auf der Auslage nehmen. Neben dem ersten Buch, da liegt ja auch, oder dann gerade daneben, da liegt ja das große Bild, oder? Nein, kannst du auch hier schauen, vorne.
Ja.
Okay, hier sagt man es nicht noch besser. Okay, also, dieses Bild, das heißt, dieser Affe, der von praktisch einer Existenz in eine neue springt, das gibt eine Inkarnation, nämlich in einem Körper und Geist. Das sind wir. Wir sind Körper und Geist vereint. Und das ist ganz eng in einem Ruderboot. Also das wäre eigentlich für erste Darstellung von Psychosomatik hier. Also könnte man sagen, also es ist klar, die beiden sind ganz eng. Sitzen zusammen, die Psyche und der Geist und Empfinden und Körper. Und das drückt sich aus. Wenn es uns schlecht geht, dann drückt sich das in unserer Körperhaltung aus. Wenn es uns im Körper schlecht geht, wirkt das oft auch auf unseren Körper. Wenn wir uns stressen und so weiter, dann wirkt das zusammen. Und das heißt, also durch dieses Unwissen bis hierher führt das, dass sich ein neuer Körpergeist bildet. Das wäre dieses Element mit dem Boot. Aus dem folgt, wir haben Sinnesorgane, mit denen wir mit der Umgebung verbunden sind. Wir haben äußere Sinnesorgane, also wir können riechen, schmecken, hören, fühlen. Und wir haben die Möglichkeit, nicht nur nach außen wahrzunehmen, sondern eben auch nach innen. Also wir können unsere eigenen Gedanken wahrnehmen und können unsere Gefühle wahrnehmen, unsere Körperempfindungen wahrnehmen. Das wird sechster Sinnesorgan. Und das wird dargestellt hier auf diesem Bild durch ein Haus. Hier auf dem Bild aus dem Buch von Fred von Arnold sieht man, das hat vier Fenster vorne und zwei auf der Seite. Also eben jedes Fenster steht für eines dieser Sinneswahrnehmungen. Wir sind über unseren Körper und über unseren Geist nach innen verbunden und können wahrnehmen. Unsere Umgebung, aber auch uns selber und unsere eigenen Gedanken. Weil wir Wahrnehmungen haben und überhaupt das können, diese Fähigkeit haben, kommt es zu Wahrnehmung. Wir nehmen Dinge wahr, im Außen und selber, eigene Gedanken, Gefühle. Das ist das nächste Bild, diese zwei Personen, die sich da umarmen. Hier auf dem Bild sieht man das auch, ja, sieht nach einem Mann und Frau aus, die hier irgendwie im Gespräch sind. Auch hier auf diesem Bild. Also es kommt zu einem Kontakt, zu einer Wahrnehmung. Es wird uns, wir kommen in Verbindung. Ihr hört meine Stimme, ich sehe euch, wir sehen uns. Also wir sind über Sinneswahrnehmung mit Äußerem verbunden. Und da wir verbunden sind, sobald das stattfindet, springt uns etwas an. Was hier diese Darstellung, eine Person mit einem Pfeil im Auge, nämlich eine Gefühlstönung. Also das, was wir über unsere Sinneswahrnehmung wahrnehmen, das empfinden wir entweder als angenehm, als neutral oder als unangenehm. Vielleicht die drei Varianten. Unangenehm führt meistens dazu, dass wir uns nicht neutral, dass wir uns nicht weiter damit befassen. Ist irgendwie weder interessant noch nicht interessant. Es ist einfach irgendwie macht nicht mehr mit uns. Wenn es angenehm ist, dann führt das in der Tendenz im weiten Verlauf, dass wir das sicher behalten oder wenn möglich noch mehr haben möchten. Wenn es unangenehm ist, möglichst weghaben. Also diese, wenn wir häufig, ein schönes Beispiel, wo man das immer einmal gerade klar wird, wenn wir in ein Ärztewartezimmer kommen und da sitzen schon ein paar Leute, dann ist immer die interessante Frage, wo setzen wir uns hin? Nahe zu dem oder dem oder möglichst weit weg. Sitzen wir ins Eck, sitzen wir in die Mitte oder auch im Zug irgendwo. Also wir kommen irgendwo rein, wir begegnen irgendetwas, wir sehen irgendetwas und sofort reagieren wir auf eine Art und Weise, weil es ist uns eher angenehm, näher hinzugehen, dann gehen wir näher hin, es ist unangenehm, es ist weit, neutral, dann sitzen wir irgendwo in die Mitte. Also diese Gefühlstönung, das ist noch nicht wirklich eine Emotion im Sinne von ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin freudig, sondern irgendwas, ist einfach so leicht angenehm, leicht unangenehm. Oder bei einer Party, wir sind da eingeladen, wir kennen niemanden und jetzt, wie bewege ich mich da im Raum? Oder so. Zu wem gehe ich hin, zu wem gehe ich weg? Das sind diese Gefühlstönungen, die einem da wirklich unmittelbar anspringen. Die können wir auch nicht wirklich beeinflussen, ganz schwierig. Also eigentlich nicht, das passiert einfach. Die einen finden einen Schwarztee gut, die anderen nicht. Oder ist unmittelbar angenehm, wenn sie das riechen, andere finden das unmöglich. Oder ein Bier oder irgendwas. Also es hängt von unserer Prägung ab, von unserem Kulturkreis. Das, was wir hier vielleicht gerne essen, ist in Asien völlig daneben und umgekehrt. Also hängt auch einfach von einer Prägung ab. Das können wir beinahe nicht mehr beeinflussen. Und was führt dazu? Das führt in einem weiteren Schritt dazu, Wir haben hier eine Person, die an einem Tisch mit einem Glas sitzt, hier auf diesem Bild aus dem Buch von Fred Onal. Hier ist es ähnlich. Da ist auch eine, auf diesem farbigen Bild hier vorne ist so eine Person, die einer anderen Person was in die Tasse einschenkt. Wenn eben etwas angenehm empfunden ist, das ist jetzt hier nur diese Darstellung, wenn wir etwas als angenehm empfinden, dann wird das in der weiteren Folge dazu führen, dass wir dem, was wir als angenehm finden, uns wir dem annähern oder es eben, also, oder mehr haben wollen davon oder zumindest auch nicht möchten, dass es vergeht. Dann möchten wir es halten. Also unmittelbar aus diesen Gefühlstönungen oder Vedana, wie das heißt auf Pali, aus dem heraus folgt, dass wir greifen nach etwas, etwas von etwas haben wollen oder es weghaben wollen. Das wäre auch wieder hier in dieser Mitte auch schon angelegt, aus diesem Unwissen, das Schwein packt hier eigentlich, also beißt in den Schwanz des Vogels, aus dem folgt eigentlich Begehren. Der Vogel, so ein Hahn, kann man sich das gut vorstellen, oder ein Täuberich, der immer den Damen nachsteigt, da steigt, kommt Begehren auf, deshalb wahrscheinlich der Vogel, und die Schlange, die steht so für Aversion. Also entweder aus diesem Unwissen eben jetzt über diese Ketten hinweg und eben erfolgt, und dieser Gefühlszellen folgt als nächstes, ich möchte was haben, oder ich möchte was nicht haben. Und dann geht es weiter, aus diesem Verlangen oder diesem Impuls heraus, da möchte ich mich darauf hinbewegen, kommt es dann dazu in einem nächsten Schritt, dass ich vielleicht tatsächlich etwas ergreife. Also hier diese Person, die da einen Apfel pflückt, und das ist auch auf diesem Bild gut erkennbar hier, dass eine Person mit einem vollen Früchtekorb, und die streckt sich hier nach Äpfeln oder irgendwelchen Früchten auf dem Bild. Das ist auch hier auf dem großen Bild zumindest gut erkennbar. Das heißt also, aus dieser Gefühlstönung angenehm oder angenehm entsteht ein Handlungsimpuls, das wäre dieses Verlangen oder eben die Ablehnung. Und dieser Handlungsimpuls, der kann tatsächlich zu einer Handlung führen im Außen, indem ich irgendetwas sage oder indem ich etwas tue. Kann man schreiben, was einkaufen, was wegwerfen. Aber es ist nicht nur eben im Außen, sondern es ist auch, was denke ich weiter. Also in Gedankenketten, dieser Gedanke fasst sich mit, der ist angenehm, ich denke den weiter. Oder auch, ich verliere mich in einem Gedanken und den anderen oder auch in Emotionen. Also nicht nur ein Handeln im Außen. Handeln ist ja nie nur gemeint, wenn man von Handeln hier spricht, ist nie nur ein Handeln im Außen, sondern es ist immer auch ein Weiterdenken, ein Weiterspielen von irgendetwas, dabei bleiben. Damit verlassen wir diese jetzige Existenz in dieser klassischen Darstellung. Es kommt in einem weiteren Schritt durch dieses Handeln, was eben heilsam und unheilsam sein kann, und vor allem in dem immer wieder das Gleiche tun, führt das zu einem Werden. Es ist hier eine schwangere Frau, vereinfacht gezeichnet, und hier auf diesem Bild hier ist keine schwangere Frau, aber eine Frau und ein Mann, also dann wird die eben dann schwanger. Ne? Also die schwangere Frau, oder vielleicht ist sie ja schwanger, sieht man auf dem Bild hier nicht. Aber die Bedeutung ist, eine schwangere Frau, das heißt aus diesem Handeln heraus entsteht wieder etwas. Und das ist, wenn man das nochmal liest, die verschiedenen Bedeutungen von dem, fand ich auch wirklich ganz spannend, als ich nochmal gelesen habe. Wiederholtes Handeln führt dazu, dass Handlungstendenzen entstehen. Dieses Zitat unten rechts hier auf dem Handout bringt das etwas auf den Punkt. Ist auch aus dem Buch von Fred. Der Gedanke äußert sich als Wort. Das Wort äußert sich als Tat. Die Tat wird zu Gewohnheit und die Gewohnheit verhärtet sich zu Charakter. Also das, was ich immer wieder bedenke, immer wieder tue, die immer gleichen Mechanismen, in denen ich drin bin. Meine Schiene, auf der ich fahre, denkend oder handelnd im Innen oder im Außen, führt dazu, dass die Tendenz sehr groß ist, dass sich das immer wieder im Gleichen abspielt, dass das sich dieses Muster immer wieder wiederholt. Ich denke, das können wir alle kennen, an uns selber oder an unseren Menschen, mit denen wir leben, Verhaltensmuster, Denkmuster, die sich immer und immer und immer und immer wiederholen. Das heißt, dieses Greifen, wiederholte Greifen, im Sinne von immer etwas wiederdenken, immer wieder etwas tun, immer das Wiederholen, führt dazu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich das immer und immer wieder wiederholt und noch vertieft, nimmt einfach zu. Und das ist dargestellt in diesem Werden. Also dieses Werden oder diese schwangere Frau steht auch für all unsere Denk-, Verhaltens-, Erlebensmuster, in denen wir drin sind. Aus dieser Tendenz entsteht in einem nächsten Schritt Geburt. Also da das kommt zu einer weiteren Existenz oder das kommt zu einer wieder neuen Handlung. Diese Geburt, mit der eng verbunden ist dann, dass das wieder zu Krankheit, Alter und Tod führt, also wieder zu neuem Leiden. Und damit geht es dann wieder in schließlich der Kreis. Wir sind im letzten Kreis. Also schlussendlich dieser gebeugte Mann oder Frau hier, Krankheit, Alter, Tod. Das sind ja die drei Elemente, die Buddha ganz am Anfang eigentlich ihn überhaupt auf den Weg gebracht haben, sich mit Leiden auseinanderzusetzen. Das ist ja die berühmten Ausfahrten mit seinem Kutscher, als er noch ein reicher Prinz oder Fürstensohn war und behütet in seinem Schloss lebte, wo er nur jungen, glücklichen, zufriedenen Menschen begegnete. Er ist dann ausgebrochen aus diesem Dasein, hat sein Kutscher gesagt, ich möchte gerne in die Stadt, und auf diesen Ausfahrten in der Stadt ist er eben dem Leiden begegnet, nämlich kranken Menschen. Hat er nicht um sich herum gehabt in diesem Pass, die wurden da ausgegrenzt, wie bei uns ja auch, Kranke und Alte und Sieche versorgt man irgendwo. War da anscheinend auch so der Fall in diesem Schloss. Da ist er des Begegnens, hat ihn schockiert. Da gibt es Krankheit, da gibt es Alter, es gibt nicht nur junge, schöne Körper, sondern es gibt Körper, die verfallen, und nicht nur das, es gibt dann auch Körper, die sterben. Er hat auch auf seiner dritten Ausfahrt ist einem Leichenzug begegnet, und das alles hat ihn so in seiner bisher so sicheren, angenehmen Lebensumgebung als junger Mann so erschüttert, dass er gesagt hat, ja, aber hat er immer seinen Kutscher gefragt, ja, kann ich auch krank werden? Ja, du kannst krank werden. Du wirst sogar sicher krank werden irgendwann. Du wirst alt werden und du wirst sterben. Und das hat den Buddha so erschüttert, oder den kommenden Buddha, diesen Prinz Siddhartha, dass er sich gedacht hat, ja, aber das kann ja nicht sein. Da muss ich ja, was sind denn die Ursachen für das? Und auf einer vierten Ausfahrt ist er einem asketischen Wanderlehrer, sind die begegnet, und da hat er gefragt, was macht denn der? Und der ist auf der Suche nach Befreiung. Er sagt, okay, dann mache ich das auch. Und hat sich dann auf den Weg gemacht und hat am Schluss dann dazu geführt, dass er nach vielen Umwegen und vielen harten Strapazen zur Erleuchtung, zu unserem Glück gekommen ist und das dann auch erläutert hat, jahrelang. Das war dann die Geschichte. Das heißt, hier schließt sich eigentlich der Ausgangspunkt überhaupt von dieser ganzen Belehrung, nämlich mit dieser gebeugte alte Mann oder Frau und diese Grabkreuze hier auf der Darstellung von Fred, sieht man das zumindest. Auf diesem Bild hier oben, da sieht man schon eine Person, die wahrscheinlich einen verstorbenen, einbalsamierte Person trägt, würde ich jetzt mal sagen. Und dann sieht man hier so Vögel, die eine Leiche fressen, also so in diese asiatischen Friedhöfen, wo man die Leichen einfach den Geiern vorwirft, weil der Boden zu gefroren ist in Tibet, weil man da häufig gar nicht beerdigen kann. Und dann fressen das die Vögel. Also das ist wahrscheinlich hier auf dem Bild dargestellt, also tot. Hier sieht man so zwei Vögel, die hier an jedem nageln. Hier sieht man es besser. Gut, also das wäre jetzt so der Durchgang. Das heißt, Also wir sehen, das eine führt wie einfach zum anderen. Und wenn uns diese Bedingungen, die eigentlich zu unserem Erleben führen, nicht bewusst wird oder uns wir das gar nicht sehen, dass es Bedingungen hat, dann passiert das einfach. Und das passiert ja häufig einfach so. Also dieses so bedingte Entstehen, das passiert oft wahnsinnig schnell, tausendfach, x Millionenfach pro Tag. Nur wenn wir was sehen, dann ist Kontakt, es gibt eine Empfindung, es löst einen Gedanke oder irgendeine Handlung aus. Und das führt wieder zum Nächsten. Und wieder zum Nächsten, und wieder zum Nächsten, und zum Nächsten. Also es passiert rasend schnell. Ich weiß noch gut, in meiner MBSR-Lehre-Ausbildung vor 12 Jahren oder so, hat jemand nur das Wort gebraucht, es ist wie googeln, oder? Du gibst ein Wort ein und drückst auf Enter. Und dann zack, führt das dazu, dass das x Sachen auswirft und im Hintergrund noch weiter auswirft. Also es ist so, das passiert tausendfach, einfach immer zack, 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 zack. Richtig rasend schnell. Also dieses Rad hier ist nicht einfach eine langsam statisch drehende Geschichte, sondern unser Erleben führt immer wieder zum nächsten Erleben, wieder zum nächsten Erleben, zum nächsten Handeln und so weiter. Es ist ein rasend schnelles Prozedere, was hier läuft. Ich habe das eben damals, haben wir für den MBSR-Kurs versucht, das etwas einfach nochmal zusammenzufassen. Das war mir irgendwie einfach zu kompliziert und das finde ich irgendwie einfacher. Aber ihr seht, ich habe das ja die Nummern hier, also hier zumindest auf dem Bild hier nicht, habe ich das ja versucht, dass ihr seht, wie hängt das zusammen. Also auch auf diesem Bild hier, auf dem kleineren jetzt, fängt das auch an. Fängt das mit dem, also in der Mitte ist dieses Unwissen, wie hier eigentlich auch. Es ist nicht einfach am Anfang, aber es ist die Narbe, um die dieses ganze Rad des bedingten Entstehens sich dreht. Das ist der Kern in der Mitte. Und dann gibt es eben einen Körper und Geist. Was führt dazu überhaupt, dass wir wahrnehmen, handeln, denken, fühlen können? Ja, das Erste, was es dafür braucht, sonst würde das ja gar nicht gehen, ist, es braucht den Körper und Geist. Eben dieses Ruderboot, das wir auch hier auf dieser Darstellung haben, also dieses vierte Element. Hier starten wir eigentlich mit dem vierten Element. Ja, wir haben den Körper und den Geist als Voraussetzung überhaupt für all unser Denken, unser Handeln, unser Erleben, um miteinander sein, für unsere Krankheit und das Sterben und so weiter. Und weil wir das eben haben, weil wir einen Körper und einen Geist haben, und solange wir funktionierende Sinneswahrnehmungen haben und bewusst werden können, indem dann haben wir auch diese 6 Sinne hier. Also weil wir einen Körper und Geist haben, haben wir auch 6 Sinne. Und weil wir diese 6 Sinne haben, führt das zwangsläufig, das können wir beinahe nicht verhindern, selbst wenn wir in einem ganz dunklen Raum sitzen, werden Gedanken kommen. Braucht gar keine Äußerung, wir müssen gar nichts sehen, wir müssen gar nichts hören, wir müssen direkt von außen nicht unbedingt etwas spüren, sondern wir brauchen gar nicht Input von außen, sondern es reicht schon, was in uns drinnen abläuft. Ich hatte in einer früheren Wohnung hatte ich so eine gefangene Toilette und wenn man da die Tür zumacht, war es wirklich einfach stockdunkel da drin. Das fand ich immer ein super Ort. Da sitzt man einfach da auf der Toilette und es ist stockdunkel, es ist wirklich so ein kleiner gefangener Raum und man kann da sitzen und es braucht keinen Input von außen. Es läuft einfach, man kann da sitzen, merkt das doch schön. Das war so für mich so wirklich, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Es braucht nichts von außen. Es reicht die Wahrnehmung, was innen läuft. Das merkt man auch, wenn man sitzt auf dem Kissen oder das versucht, kommt auch nichts von außen oder wenig. Und trotzdem hält man manchmal nicht aus oder es kommen Gedanken oder man schläft ein und alles Mögliche. Also das folgt dazwischen draus, wir haben Körper, Geist, wir haben Sinneswahrnehmung. Es führt zwangsläufig zu Kontakt, indem dass wir Dinge wahrnehmen. Aus diesem Sinneswahrnehmen kommt es zwangsläufig zu einer Art Bewertung, einer vorläufigen zur Bewertung, angenehm, unangenehm. Und dieses Element ist jetzt praktisch eine Mischmasch. Hier unten seht ihr es auf dem Bild, dieses ist eigentlich dieses, was ich hier genommen habe, ist eigentlich ein Element von diesen 5 Totenköpfen, also nicht ganz leerkonform wahrscheinlich, aber mir hilft es. Also wenn ich eine Gefühlstönung habe, dann führt es ja dazu, dass ich sehe und höre etwas, ich fange es an zu benennen. Was ist das überhaupt? Ah, ist eine Frau, ist ein Mann, ist hell, dunkel. Habe ich schon gesehen, ist mir angenehm oder nicht. Mit dem könnte ich, die erinnert mich an das und das. Also es fängt daran, dass wir das Erleben sprachlich fassen. Bis hier ist es ja einfach alles irgendwie vorsprachlich und dann irgendwann führt das dazu, dass wir das einordnen, dass wir das benennen, dass uns das an andere Dinge, die wir auch schon gehört haben, erinnert. Also es führt zu einem ganz komplexen Gewebe von sprachlichen, bildlichen, bewerten, einordnen und so weiter. Und das habe ich hier, so eine eigene Darstellung, so in Netzen, Koordinatennetz. Wir ordnen das Erlebte wie ein, wir sortieren das ein. Wir stellen es in Beziehung zu anderen. Und aus dem folgt dann, das wäre jetzt wieder der Töpfer, also die Töpferin, die hier ganz am Anfang steht, aus dem, dieser ganzen Einordnung, Gewertung von unserem Erleben, führt dazu, dass sich daraus eben Handlungsimpulse ergeben. Es kommt dazu, dass ich das eher, dass mich das, und dass aus dem heraus auch, wenn ich etwas über etwas nachdenke oder etwas in Verbindung mit etwas anderem bringe, führt das häufig dazu, auch dass irgendwelche Emotionen und Körperwahrnehmungen aufsteigen. Also auf dem Befassen damit, bewusst oder unbewusst, wenn ich das mit mir auseinandersetze, entsteht eben Körperbewusstsein, entstehen Emotionen. Und aus dem heraus kommt es dann wieder zu Begehren oder Ablehnung, je nachdem, eben ist das angenehm oder unangenehm, möchte ich das verlängern oder nicht. Und aus dem heraus entsteht dann wieder Ergreifen und Handeln. Also es wäre jetzt einfach eine abgespeckte, vereinfachte Version und die geht auch nicht über drei Existenzen, sondern einfach so nochmal eine vereinfachte Form. Schlussendlich, die Quintessenz ist ja von dem einfach, egal ob wir jetzt mit dem schaffen oder was, einfach, wenn wir uns damit befassen, wie wir erleben und versuchen, das mal etwas aufzubröseln, dann wird uns einfach bewusst, ja, da gibt es einfach eine Abfolge von verschiedenen Elementen. Da folgt irgendetwas aufeinander. Häufig ist es so, das ist vielleicht auch so gegangen, wenn wir da uns an den Alltag heute zurück versuchen zu erinnern und denken, ja, was hat dann zu was geführt, dass wir uns relativ schnell irgendwie verlieren. Es wird ganz schnell diffus. Also es ist gar nicht so einfach, diese Ursachen-Wirkungsketten wirklich zurückzuverfolgen. Die verlieren sich so oder so irgendwann im Nebel. Aber ich denke, wir alle können sagen, ja, es gibt eine Abfolge. Also das eine führt irgendwie zum anderen. Manchmal ist uns auch nicht bewusst, was jetzt eines zum anderen geführt hat. Es ist uns vielleicht nicht wirklich bewusst, wir sehen eine bestimmte Person und wir empfinden Ablehnung gegen die Person. Wenn wir dann darüber nachdenken, wenn wir, ja, es gab vielleicht mal irgendeine Person in der Vergangenheit, die Person, die wir jetzt wieder sehen, die erinnert uns irgendwie an die Person, deshalb reagieren wir so, wie wir reagieren, oder im Umkehrt, sie ist angenehm, wir fühlen uns hingezogen zu. Oder wir uns sagt, uns kritisiert jemand und wir reagieren auf eine völlig übertriebene Art und Weise darauf und wir können es gar nicht wirklich verstehen. Wenn wir das aber dann weiter zurückverfolgen, also manchmal gar nicht so einfach, woher kommt denn das, merken, ja, es gab mal eine Situation, vielleicht in frühester Kindheit, wo ich ein ganz einschneidendes Erlebnis mit Kritik erlebte. Und wenn nur das schon ähnlich kommt oder von einer Person kommt, die der gleicht, die mich damals kritisiert hat, was mich sehr beeinflusst hat, reagiere ich heute noch sehr massiv darauf. Das heißt also, diese Wirkketten, die gehen eben ganz, ganz weit zurück. Und da gibt es Erlebenselemente früher in unserer jetzigen Existenz, man könnte sagen, so wie karmische Samen, die sind irgendwie in unserem Unterbewusstsein, liegen die so, und wenn Bedingungen zusammenkommen, dann poppen die auf, so wie Popcorn, da wird die Platte genug warm und dann poppt das Erleben auf. Und wenn man das so, wenn man das selber bei uns etwas überprüft, dann denke ich, so mittelbar nachvollziehbar, ja, es gibt das wirklich. Häufig ist uns aber, und das merken wir auch, einfach zu wenig bewusst, was da eigentlich abläuft. Aber es läuft ab, ob uns das bewusst ist oder nicht. Also wir sind in Erlebens, Denkverhaltensketten drin. Und das sind Bedingungsketten, die aufeinander folgen. Damit zusammenhängend ist eine ganz wichtige, aus dem folgt eigentlich irgendetwas, oder eine Erkenntnis eigentlich, die ganz entscheidend für den Buddhismus ist. Weil alles Bedingungen hat, die wir gar nicht weit, nicht ans Anfang zurückverfolgen können, irgendwo verliert sich dann das. Weil aber alles Bedingungen hat, gibt es nichts, was für sich selber existiert. Alles hat Bedingungen und nochmals Bedingungen und nochmals Bedingungen. Es gibt nichts, was für sich alleine ohne irgendeine Bedingung existiert. Also eines folgt aus dem anderen. Es ist ein stetiger Abfolge von Ursachen, von Bedingungen, die ineinander übergehen. Und weil das so ist, ist es eben in sich leer von einer Existenz. Es existiert als Fluss, aber es ist nicht für sich stabil und einfach war schon immer so. Es ist in sich bedingt. Es ist eigentlich schlussendlich unser Erleben und wir selber ist aus dieser Perspektive eine endlose Abfolge von verschiedensten Bedingungen, die zusammenkommen, sich wieder auflösen und die fließen wieder weiter. Und deshalb ist nichts stabil. Es ist nichts fix für immer. Es gibt Phasen, wo etwas vielleicht länger zusammenkommt, aber es löst sich wieder auf. Und weil wir das nicht sehen und uns eigentlich dagegen wehren, wir möchten ja das Erleben, zumindest das Angenehme, stabilisieren, festhalten, schützen. Unser Besitz, unsere Beziehungen, das, was uns angenehm ist, der angenehme Sonntag, die schönen Ferien, die Briefmarkensammlung, ich weiß nicht was, unser Wissen und so weiter, das, was uns angenehm ist, möchten wir eigentlich, soll immer so bleiben, aber weil es eben bedingt ist, werden sich die Bedingungen, die mal dazu führten, dass es jetzt gerade so erkennbar ist, die werden sich wieder auflösen. Das ist einfach so. Also es gibt nichts fix existierend. Das ist eigentlich dann die Schlussfolgerung aus diesem bedingten Entstehen. Es ist mit allem so und immer so. Und wenn wir uns aber verhalten, als wäre es nicht so, dann führt das dazu, dass wir eigentlich gegen die Spielregeln, von denen es ist, verstoßen. Als wollten wir Schach nach anderen Regeln spielen, als es eben zu spielen ist. Oder beim Rechtsverkehr einfach links fahren. Es ist einfach die Regel, dass wir hier rechts fahren. Und das hat Fred in einem seiner Buch Die Freiheit entdecken, Fred von Almer hat das mal schön gesagt, es ist eben, wenn wir nicht erkennen, wie die Spielregeln sind und uns da praktisch dagegen verhalten, kommt es zwangsläufig zu Reibung oder zu einem Unfall auf der Straße oder wir können das Spiel gar nicht spielen. Und dieses Leiden oder dieses, dass wir immer uns eigentlich dagegen eigentlich immer wieder anders verhalten als das, wie es ist, nämlich dass es bedingt ist, führt dazu, dass es Reibung gibt und Reibung ist ein anderes Wort für eben Dukkha. Dukkha, das Wort für Leiden und das hat der gleiche Lehrer, bei dem ich mal über dieses bedingte Entstehen, vielleicht hat er es dann auch damals gesagt, der Akinchen hat das gesagt, Dukkha ist eigentlich die Übersetzung von in einer Radnabe früher, ist ja einfach ein Stock oder irgendwie und das dreht sich darum. Und das reibt da dran. Und das wird so schmierig und schwarz in so einer Radnabe. Und das, diese Reibung eigentlich, die da entsteht, indem wir das Spiel uns gegen das, wie es ist, eigentlich bewusst oder unbewusst auflehnen, diese Reibung ist das, was zu Leiden führt. Wir erkennen das Spiel nicht und erhalten uns nicht entsprechend. Wir möchten immer wieder greifen, festhalten, bewahren. Und das ist schlussendlich das, was zu Leiden führt. Und das resultiert aus diesem Unwissen heraus, dass es so was ein bedingtes Entstehen gibt. Und jetzt kann man sagen, ja okay, wenn ich das jetzt erkenne oder zumindest das mal versuche zu beobachten, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, da nicht Einfluss zu nehmen. Aber ich muss das zuerst erkennen. Auf der Darstellung hier habe ich so wie Bremsklötze, diese roten so Keile, so wie so ein Bremskeil sein, der das dieses schnelle Rad praktisch zum Stoppen bringen könnte. Also wo haben wir eigentlich so Eingriffsmöglichkeiten? Das heißt, das Erste, was es einfach braucht, damit ich bedingtes Entstehen erkennen kann und beobachten kann, bei mir, aber auch bei anderen, ich muss mal eine Idee haben, dass es sowas überhaupt gibt. Also mir muss das mal auffallen. Weil es braucht ein erster, ich könnte mal schauen, ob es das so gibt. Wenn ich das habe, dann kann ich darauf Einfluss nehmen. Wenn ich das einfach erlebe, dann erleide ich es einfach. Ich drehe mich einfach in dem Kreis, in dem Sumpf ewig weiter. Passiert nichts. Wo könnte man jetzt hier in dieser vereinfachten Darstellung Einfluss nehmen? Also bei Kontakt, ich könnte mir überlegen, wenn ich zu was Kontakt habe, was tut mir im späteren Verlauf gut, im Sinn, dass es heilsame Qualitäten, Denk-, Verhaltens-, Gefühlsweisen verstärkt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und ich könnte diesen Kontakt suchen oder einschränken oder lassen. Es ist wohl nicht gescheit, wenn ich mich mit Personen umgebe, die dazu führen, dass ich am Schluss mich auf eine Art fühle oder verhalte, die ich eigentlich als nicht gut erachte. Dann lasse ich den Kontakt zu den Personen lieber. Oder ich lese das, was mir gut tut. Ich schaue den Film. Ich gehe an den Ort. Ich kann ja wählen. Ich kann bis zu einem gewissen Grad wählen, welche Kontakte ich habe. Ich habe dann eine Wahlmöglichkeit. Also es muss mir aber bewusst sein, was tut mir wirklich gut und was tut mir nicht gut. Nicht nur ganz kurzfristig, das kann oft was anderes sein als in längerer, mittlerer Frist, aber ich habe eine Wahlmöglichkeit, mit was will ich überhaupt in Kontakt treten. Beim Vedana ist es schwierig zu wählen, da kann ich einfach erkennen, das Vedana kommt einfach, oder diese Gefühlstönung oder dieser Pfeil, eben, der trifft mich einfach. Wenn ich aber, und das braucht aber, damit ich dann schon ganz früh, praktisch die erste Warnlampe, die aufblinkt, oder wo ich darauf reagieren kann, wenn ich merke, es ist angenehm, dann kann ich schon sagen, Achtung, jetzt kommt greifen dann irgendwann. Braucht aber, ich muss präsent sein, dieses Vedana merken, diese Gefühlstöne, und dann schon, Achtung, Stopp, innehalten, was macht das jetzt? Wie will ich jetzt, was führt das? Wäre auch eine Möglichkeit, wenn ich das erkenne, diese Gefühlstöne, und dann präsent bin, wäre es eine erste Möglichkeit, bewusst darauf zu achten, was passiert weiter. Dann habe ich mich in diesem ganzen Gemenge hier von Erinnerungen in Beziehung setzen, das, was praktisch in meinem Denkgefühlapparat abläuft, wenn ich da Bewusstsein habe, kann ich darauf Einfluss nehmen. Ich kann Gedankenketten versuchen zu lassen. Es geht nicht immer. Es gibt ganz, ganz persistierende Gedankenketten, geht es nicht. Aber ich kann nicht sagen, möchte ich jetzt, ich merke, da bin ich an was dran nachdenken, ich kann es lassen. Ich kann versuchen, durch Methoden, wie zum Beispiel, heute Abend haben wir das ja auch, wie das auch gesagt, wenn ich in Gedankenketten verloren bin, ein hilfreicher Aspekt ist, ich komme einfach ins Spüren. Ich versuche aus dem Denken auszusteigen, indem ich in die unmittelbare Wahrnehmung komme. Das ist eine gute Methode, die häufig wirkt, manchmal aber auch nicht, braucht zwar Stärkeres dann. Aber ich kann da Einfluss nehmen. Dann, wenn ich merke, in mir kocht Wut hoch, ich merke, da staut sich jetzt was auf, ich kann es bemerken und ich kann versuchen, einen Schritt zurück zu machen, ich kann ein Stück weit aussteigen. Wenn dann das stärker wird, es kommt wirklich Begehren oder Ablehnung, kann ich das in mir merken und denke, ah, jetzt folgt dann irgendwas daraus. Ich kann es in mir bemerken und ich kann über verschiedene Methoden oder Möglichkeiten, jeder auch für sich, kann man, was mache ich, wenn ich merke, so ein Handlungsimpuls kommt? Statt dass ich gerade unmittelbar was sage, gehe ich lieber mal auf die frische Luft. Ich versuche das Mail nicht gerade zu schreiben. Also, schwierig, häufig gelingt es nicht, sonst geht dann schon weiter und wir tun was. Aber wir haben da auch immer, ich kann es dann tun oder ich kann es lassen. Ich kann den Handlungsimpuls bemerken und ich kann ihn lassen oder ich kann ihn auslegen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ich muss das bemerken, da passiert irgendwas in mir. Und das ist überhaupt die ganze Geschichte, warum befassen wir uns mit Achtsamkeitspraxis und Sammlungspraxis. Es geht uns eigentlich darum, dass wir uns Mittel oder die Möglichkeiten, die wir haben, wir können bewusst und achtsam sein, wir können bei etwas bleiben, etwas nachverfolgen, eine Entwicklung nachverfolgen, da braucht es eine gewisse Fokussierung, Sammlungsmöglichkeit und wir können das schulen. Und um das geht es unter anderem in dieser Achtsamkeitspraxis, dass wir eben die Mittel schulen, um genauer hinzusehen und das zu erkennen, möglichst immer in feineren Schattierungen. Und das geht es, weil wenn ich es erkenne, kann ich es eben nicht Einfluss nehmen und, oder es lassen. Und das ist das schöne Zitat oben rechts von Viktor Frankl. Ich finde, da bringt es wirklich irgendwie super auf den Punkt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Also zwischen dem Input, Reiz, Kontakt, oder Sinneswahrnehmung, Kontakt, das ist der Reiz, den ich wahrnehme. Und dem, was da hinten kommt, Reaktion, nämlich bis zum Ergreifen hier, da dazwischen liegt ein Raum. Das ist, da gibt es Raum im Sinn, da gibt es eine Abfolge, was da eigentlich passiert. Es ist einfach zwingend verbunden. Ich muss nicht zwingend auf einen Reiz zwingend reagieren. Ich kann es lassen. In diesem Raum, in diesem Zwischenraum, liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Zumindest theoretisch. Also wir können, also die Reaktion ist nicht zwingend mit dem Reiz verbunden. In unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Wie wir eben auf etwas reagieren, da drin liegt die Möglichkeit, reagiere ich auf eine heilsame Art, jemand macht mich an auf der Straße oder meine Partnerin sagt irgendwas oder mein Partner. Und ich kann darauf einsteigen, auf eine heilsame Art und Weise oder unheilsame Art und Weise. Die Reaktion ist nicht gegeben, zwingend, wie ich darauf reagieren muss. Häufig reagiere ich eben aber in meinem Muster. Das, was schon häufig mal durchgespielt wurde in unserer Beziehung, das spielen wir nochmal durch und nochmal durch und nochmal durch. Das wäre diese schwangere Frau oder dieses, was wir immer wieder wiederholen, das Zitat unten rechts, zeigt ja das, was wir immer wiederholen, wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder nochmal manifestieren. Und deshalb ist das auch in dieser Meditationszeit heute Abend, dieses Art ins offene Gewahrsein kommen, das war auch auf einem Blatt vom letzten Abend, wo ein anderer bekannter Lehrer, und jetzt nicht der einer von diesem Tulku Urgyen Rinpoche, sondern der Jöki Nima Rinpoche, beschreibt das dort sehr schön eigentlich, wenn es mir gelingt, einen Freiraum, wie wirklich, das sagt ja auch Frankl hier, nicht ins automatische Reagieren zu kommen, sondern das zu bemerken, was zieht jetzt hier in mein Erleben und was geht weiter. Wenn ich das erkenne, kann ich daran anders reagieren. Ich kriege einen Freiraum. Und das, ich kriege einen Handlungsspielraum, ich kriege einen Spielraum, ich kriege einen Handlungsraum. Und um das geht es in der Achtsamkeitsbox, eigentlich diesen Freiraum oder diesen Spielraum von möglichen Reaktionen eigentlich dem zu vergrößern. Da liegt unsere Freiheit. Und das hat der Tillmann, der Lama Lüntrup, sehr schön gesagt. Eigentlich so ein erleuchteter oder eine erleuchtete Person. Da kann man auf die Klingelknopf drücken und passiert hinten dran nichts. Also, sonst ist es wie eine alte Glocke oder mit so einem Draht, da zieht man da und dann läutet die Glocke. Und das immer gleich, das ist das Muster. Jemand drückt bei uns auf den Knopf und wir werden ärgerlich oder wir freuen uns oder irgendwas, fühlen uns geschmeichelt und fühlen uns toll oder eben nicht und so weiter. Oder? Dass man genau die uns gut kennen, die wissen ganz genau, an welchem Glockenstrang muss man für was ziehen. Bei einem Erleuchteten kann man ziehen und es passiert nichts. Es ist nicht klar, was passiert. Es ist nicht einfach fix verdrahtet. Weil es ist Spielraum hinten dran, Freiraum. Er kann so reagieren, wie es der Situation adäquat ist. Das wäre so eine mögliche Beschreibung. Was ist befreit? Was ist erleuchtet? Also ein Befreiter oder ein Erleuchteter ist eben, dass diese zwingenden Verkabelungen praktisch, in denen es hier in diesen Bedingungen entstehen, die sind gelöst. Es gibt keine fixe Vertratung mehr, sondern es ist eine Wahlmöglichkeit, immer das zu tun, was der Situation adäquat ist, am besten ist, am heilsamsten ist für alles. Das wäre eine Beschreibung von erleuchtet. Und das heißt eben auch, jetzt, wenn wir auf die Daseinsbereiche zurückkommen, durch dieses bedingte Entstehen sind wir immer wieder in diesen Erlebenswelten gefangen, die wir die letzten beiden Abende etwas miteinander angeschaut haben. Es führt dazu, dass wir uns immer wieder in Dumpfheit verstricken, die Tierwelt. Dass wir uns immer wieder in heißer und kalter Aversion verlieren. Es gibt eine kalte Wut und Aversion, es gibt eine heiße, kochende Wut, das sind diese Höllen hier. Es kann sein, dass wir uns in Gier verlieren, immer weiter haben wollen, nie genug, immer noch mehr, immer. Das wäre so diese hungrigen Geister. Es kann sein, dass wir uns in Eifersucht auf andere verlieren, die eifersüchtigen Götter. Oder so uns, es ist alles super, uns geht, mir geht es gerade super, ich muss gar nichts tun. So der Stillstand eigentlich, so in wolliger Dumpfheit, die Götterwelt. Oder eben, da sind wir hier drin, Menschenbereich, es wechselt dauernd. Wir sind eigentlich nie an einem Ort. Irgendwie müssen wir zu was Neuem greifen. Es ist deshalb auch die Chance, sich aus diesen Mustern zu befreien, weil es dauernd irgendwie wechselt. Wir haben da reiches Übungsfeld. Wer der Menschenbereich, können wir bestätigen, dass es ein reiches Übungsfeld ist, bietet aber eben auch die größten Chancen, sich mit all diesen Szenarien auseinanderzusetzen, diesen Erlebenswelten. Und um das geht es, also das bedingte Entstehen. Ich finde das schon, wenn man sich wieder befasst und man ist dann in einer Sitzung und jemand etwas regt einem auf oder man geht hin und man denkt kurz an das, dann okay, was führt mich jetzt eigentlich dazu? Es gibt so einen ersten Freiraum, wenn man das bewusst ist, da läuft jetzt so ein Muster ab. Und was vielleicht aber auch ganz, was einem wirklich bewusst ist, wurde mir immer noch auch bewusster, diese Muster sind zum Teil wirklich heftig stark. Und es wäre eine Illusion, auch diese Muster mit Meditation einfach nur auflösen zu können. Das geht bei vielen, man kann es erkennen, aber die Muster ein bisschen stärker. Manchmal braucht es da wirklich, würde jetzt mal sagen, eine Art therapeutische Begleitung für jemanden. Man schafft es nicht alleine, insbesondere auch. Die Muster sind so stark, man braucht wie ein Part, um mit dem Muster auseinanderzusetzen. Vor allem Muster, die wirklich ganz weit zurückgehen in unsere eigene Vergangenheit, in Kindheitsmustern. Oder auch Muster in Familien. Das wird immer wieder bewusst, wie stark meine deutschen Kolleginnen und Kollegen, ich bin selber zur Hälfte Deutscher, das wird auch bei mir wirken, meine Mutter kommt von Bremen, wie bei diesen gleichaltrigen Deutschen der Krieg wirkt. Das ist immer wieder verblüffend. Immer wieder begegne ich den. Die Weltkriege, wie das in ihre Eltern beeinflusste und weil es ihre Eltern beeinflusst, wieder sie, wie das noch vollständig präsent ist. Würde man nicht denken. Also es geht noch auf die Elterngeneration und Großeltern zurück, weil unsere Eltern waren wieder so wegen ihren Großeltern, weil was haben die Großeltern erlebt und die Großeltern haben wieder was erlebt und die haben wieder Familie. Und das alles führt dazu, dass wir so aufgewachsen sind mit unseren Eltern, wie wir aufgewachsen sind und dass sie unsere Eltern das konnten oder nicht konnten, was sie eben konnten. Und wir wieder mit unseren Kindern. Also auch dieses Auseinandersetzen mit dem, führt schon nochmal, dass man sich überlegt, okay, also was mache ich eigentlich als Vater und als Mutter und als Partner und als Kindergärtner und so weiter. Was wirken wir auf andere schon? Da wird einem so die Verantwortung bewusst für uns selber. Und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt von diesem bedingten Entstehen. Wir können Einfluss nehmen. Es ist schwierig, weil es dreht ganz schnell und wir sind in unseren Mustern gefangen, aber wir haben Freiheitsgrade, darauf Einfluss zu nehmen. Das heißt, wir können nicht sagen, es ist wegen anderen, es ist zu einfach, sondern es ist so, wir ernten das, was wir jetzt haben, was wir schon. Aber wir können da drauf und schauen, können wir einen Spielraum, einen Freiraum entwickeln und darauf anders reagieren als beim letzten und vorletzten Mal. Und das gibt vielleicht nur ein ganz kleines Mühe, aber vielleicht können Sie immer noch ein bisschen Einfluss nehmen auf das, was so abläuft. Und insofern ist es, wir gibt uns Verantwortung, ja, können das nicht einfach abdelegieren, aber es gibt uns eben, und das ist ein Element, warum das ja auch eine befreiende Botschaft ist, und dann übergeht in diese dritte und vierte edle Wahrheit, dass eben eine Beendigung dieses Leidens möglich ist. Wenn ich mich mit dem auseinandersetze und da versuche, auf dieses bedingte Entstehen und abhängige Entstehen heilsam Einfluss zu nehmen. Und deshalb merken wir, es ist eine ganz wichtige Belehrung, es zeigt die Freiheitsmöglichkeiten auf, es zeigt eben aber auch an, dass alles fließend und im Fluss und prozesshaft ist, dass alles in dieser Belehrung von diesem bedingten Entstehen und diesem Beobachten, dass dem so ist, ist alles in dem angelegt. Also eine ganz wichtige Belehrung und Beobachtung, die Buddha da gemacht hat und weitergegeben hat. Ja, das wäre das, was ich heute Abend zu dem sagen wollte und konnte.